Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in der zweiten Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, Doktorandin im Strafrecht, ein bisschen kommunalpolitisch aktiv und mache mit Daniel diesen Strafrechtspodcast.
Und hier ist Daniel. Mein Name ist Daniel Brunkhorst. Jetzt habe ich häufig genug Daniel gesagt. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Und da Rechtsanwalte und Strafverteidige ich. Wir machen die Strafbar. Wir wollen ganz kurz sagen, was wir machen. Die Strafbar ist ein Podcast, das habt ihr auch erraten. Und wir reden über Strafrecht. Wir unterhalten uns darüber aktuelle Fälle aus dem Strafrecht. Wir unterhalten uns über Klassiker und Grundlagen aus dem Strafrecht. Und das Ganze machen wir zum Spaß. Hört in unsere Folge 0 rein, wenn ihr Angst habt, dass wir Geheimnisse verraten oder euch nicht wissenschaftlich genug sind. Weitermachen soll ich womit, Laura?
Wie man uns hören kann. Ganz genau. Viele Kanäle inzwischen.
Genau, wir haben ganz viele Kanäle erschlossen. Technik sei Dank, machen wir zum Schluss. Also wir haben ein bisschen Rückmeldung bekommen, ja, das ist ja toll, was ihr macht, aber so 1,5 Stunden, das ist ein bisschen viel, das muss ich dann immer am Stück hören. Nee, müsst ihr nicht. Also die einfachste Variante ist...
Ich habe der so eine Rückmeldung gegeben hat.
Doch, ich ganz viele, tatsächlich. Das sind die Leute, die nicht so viel Podcasts hören.
Ah, wer tut das?
Ich könnte Namen nennen, aber dann werde ich abgemahnt. Da sind auch Anwälte drunter und Anwältinnen. Also, das Einfachste ist tatsächlich, ihr geht auf unsere Website, da könnt ihr einfach mit raufklicken, braucht ihr nichts weiter als die Website. Das ist aber natürlich relativ unpraktisch. Die Website heißt übrigens www.diestrafbar.de. Schaut mal rauf, wenn ihr sowas anderes hört. Wenn ihr ein iPhone habt, ist die einfachste Variante einfach die lila iTunes-App zu nehmen. Da ist ein App-Player drauf, wenn ihr die heißt einfach iTunes oder Podcasts-App. Und mit dieser lila Podcasts iTunes, also es heißt Podcasts App, aber es ist eine iTunes App, könnt ihr einfach uns suchen, die Strafbar, direkt bei, mit auf eurem iPhone ist das mit drauf und dann könnt ihr uns hören. Besser ist aber tatsächlich Overcast, wenn ihr ein iPhone habt. Das ist tatsächlich die App, die, glaube ich, du auch benutzt, Laura, ne?
Nee, ich höre über Spotify tatsächlich.
Was? Da kommen wir gleich zu. Also die Profis unter uns hören das über Overcast und nicht über Spotify. Also die Profis und nein, die Pro und die Profinnen hören es über Profisinnen, wie auch immer. Also Laura hört es darüber. Ich kann euch sehr wärmstens empfehlen Overcast. Overcast gibt's schon in der Grundvariante umsonst. Ist eine App, die es aber auch nur fürs iPhone gibt. Wenn ihr ein Android-Telefon habt, nicht viele haben das, aber also von uns Anwesenden, aber tatsächlich die Mehrheit von euch hat Android-Telefone, das können wir sehen an unserer Statistik. Dann gibt
vielleicht
es den
gucke ich regelmäßig auch auf diese Statistik drauf, ungefähr genau. Täglich. Ja.
12 Mal und dann kriege ich immer eine WhatsApp, was los ist, oder eine iMessage. Wenn ihr über Android schaut, gibt es vielleicht die den sogenannten Podbean-Player, POD und dann Bean wie eine Bohne, Podbean. Der soll auch ganz gut sein, ist für uns getestet worden, offensichtlich im Leineschloss, wo an dieser Stelle gehen die Grüße auch mal raus an die Hörerinnen und Hörer im Leineschloss. Die werden wissen, wer es ist. Mit diesen Playern habt ihr den Vorteil, dass ihr zum Beispiel beim, ich sag mal, Zähneputzen die ersten 5 Minuten hört. Dann werdet ihr ins Bettchen gehen, morgens aufwachen, dann putzt ihr wieder Zähne, dann könnt ihr nochmal die nächsten 5 Minuten hören. Auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn hört ihr die nächste 20 Minuten. Und dann müsst ihr uns nicht komplett einmal ertragen, sondern ihr könnt
aber
immer nur
da. Aber es ist auch schön, wenn ihr uns einmal am Stück hört.
Ja, das ist natürlich das höchste der Gefühle. Ich habe uns zum Beispiel neulich beim Einkaufen von vorne bis hinten gehört und musste über mich selber kichern. Nein, diese Podplayer haben auch noch ein paar andere Funktionen. Man kann zum Beispiel die Geschwindigkeit verändern. Man kann
Spotify
dafür sorgen,
auch,
dass die Pausen rauskommen und verschiedene andere Sachen. Und ihr könnt von auch ganz viele andere coole Podplayer oder Podcasts euch anhören. Wir empfehlen nochmal wieder welche. Und ihr könnt Spotify hören. Laura, was ist Spotify?
Spotify ist eigentlich eine Musik-App, die inzwischen auch ganz viele Podcasts hat. Und wenn man nicht so viel Podcasts hört oder wenn man sagt, ich will nicht noch eine App auf meinem Handy, dann kann man das auch darüber ganz gut hören.
So eine App verbraucht ja auch Platz, ne?
Ja.
So, ihr könnt auch direkt uns hören, falls ihr irgendwie einen anderen Player habt. Wir veröffentlichen, bevor diese Folge rauskommt, veröffentlichen wir nochmal den Feed. Wer ihn jetzt schnell mitschreiben möchte oder 30 Mal anhören möchte, https://www.diestrafbar.de/feed/mp3/. Da findet ihr auch den Feed. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Feed ist,
so wie ich,
braucht ihr ihn nicht. Genau. Und helft uns doch bitte. Also man muss sagen, auch wenn iTunes nur so eine Apple-Sache ist, ich sag mal, außer aus unserem Freundeskreis werden 90% der Leute über die Datenbank bei iTunes reinkommen. Deswegen geht doch mal auf iTunes, entweder per Mail und per Browser oder mit eurer pinken, nee, pink nicht, was habe ich gesagt, lila Podcast-App und bewertet uns mit 5 Punkten und schreibt hin, Daniel redet zu viel, Laura ist super, hört diesen Podcast, weil wir müssen da aufsteigen, damit wir noch
genau, wir viele haben Millionen Hörer Bewertungen haben. Und das wollen wir selber.
Oh, hast du auch? Ja. Sieht man das, dass wir das beide machen?
Nein, aber ich habe vermutet, dass du die eine warst und nicht.
Genau, ja, ja, okay. Ja, hört uns. Und wir sind explizit. Ihr könnt uns nur hören, bei, wenn ihr 18 seid. Das ist cool.
Wer überprüft Laura, das denn? Das würde ich gerne mal wissen.
Ich glaube, du musst das tatsächlich irgendwo, also ob wir explizit sind oder ob
man. Wer das überprüft, dass man 18 ist?
Ich glaube, da musst du irgendwo einen Haken setzen und wirst kontrolliert bei Apple.
Ah, okay.
Aber auf jeden Fall, also wenn ihr jetzt Angst habt vor toten Menschen oder missbrauchten Menschen, seid ihr falsch, aber das wisst ihr.
Das stimmt. Vielleicht haben wir auch mal an Themen, die nicht so hardcore sind. Ja, apropos Themen, kommen wir zu den Themen der Folge. Wir haben uns tatsächlich das Thema vorgenommen, keine Strafe ohne Gesetz, Artikel 103 Absatz 2. Da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen Grundlagenwissen. Dann haben wir das Thema Herr M. und der schlimme Verdacht der Bild-Zeitung. Und unser Strafrechtsmove der Woche, der Folge, dieses Mal unter dem Titel, wenn die Knastliebe ruft.
Oh, ist das cool benannt alles.
Ja, ich weiß nicht.
Artikel 103 Grundgesetz, was ist da los?
Das ist ein ganz spannender Artikel. Und zwar hat er mehrere interessante Absätze. In Absatz 1 geht es zum Beispiel darum, dass man einen Anspruch auf rechtliches Gehör hat. Und in Absatz 3 steht, dass keine Mehrfachbestrafung aufgrund derselben Tat möglich ist. Das gucken wir uns aber heute nicht an. Das gucken wir uns vielleicht später nochmal an. Sondern wir gucken uns Absatz 2 an. Auf Latein, ich habe kein Latein gehabt, nennt sich der Grundsatz nulla poena sine lege. Keine Bestrafung, wenn die Tat nicht vorher als Straftat definiert und mit Strafdrohung ausgezeichnet ist.
Oder aber einfach übersetzt, keine Strafe ohne Gesetz.
Genau.
Genau.
Unter dieser Norm finden sich ein paar Säulen mit dem Sammelbegriff Bestimmtheitsgebot. Bestimmtheitsgebot bedeutet zunächst, dass die Tragweite und der Anwendungsbereich der Strafnorm so bestimmt sein müssen, dass es für alle klar ist und nur durch Auslegung dürfen sie weiter ermittelt werden. Aber dem sind auch Grenzen gesetzt. Beispielsweise durch die eine Säule, durch das Analogieverbot. Das heißt, ich darf nicht über den Inhalt der Norm hinaus bestrafen. Es ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man das auslegt, wo da die Grenze ist. Aber eigentlich ist die Grenze der Wortlaut. Ja?
Was heißt das?
Wortlaut? Im Zweifel muss ich mir den Wortlaut der Norm angucken, was da genau steht und darf nicht da irgendwas rein interpretieren, was dort nicht steht.
Also hier steht zwar das, aber eigentlich ist das gemeint, das geht nicht.
Genau. So ungefähr. Aber das Analogieverbot ist zulässig bei täterbegünstigenden Dingen, wie zum Beispiel der Rechtfertigung, Strafmilderung oder Strafausschließung oder Strafaufhebung. Da ist das durchaus möglich. Die zweite Säule ist das Verbot von Gewohnheitsrecht, also von ungeschriebenem Recht. So. Darunter fallen allerdings nicht die allgemeinen Strafrechtslehren oder durch die Rechtsprechung entwickelte Rechtsfiguren. Also der BGH überlegt sich ja manchmal irgendwelche spannenden Geschichten und das gilt dann nicht als Gewohnheitsrecht.
Oder anders ausgedrückt, nur weil wir schon immer alle erschossen haben, die hier Kirschen geklaut haben, das dürfen wir jetzt nicht mehr.
Das ist aber sehr traurig. Nein, natürlich nicht. Und wichtig ist auch noch das Rückwirkungsverbot. Das gilt ausschließlich für das Strafrecht. Wer Jurist oder Juristin ist, wird das wissen, dass das bei anderen Gesetzen durchaus unter gewissen Voraussetzungen möglich ist, rückwirkend etwas anzuordnen. Das Strafrecht geht es nicht. Ebenso gilt das auch für Strafnormen, die schon existierten, aber die vielleicht während des Verfahrens verschärft worden sind. Das geht auch nicht. Also es gilt das, was zum Tatzeitpunkt, auch nicht zum Anklagezeitpunkt, sondern zum Tatzeitpunkt in Kraft war. Das gilt übrigens aber nicht für Maßnahmen der Besserung und Sicherung. Daniel, was ist das zum Beispiel?
Maßnahmen der Besserung und Sicherung ist zum Beispiel, wenn du, jetzt bin ich aber auch so richtig gepennt, ne? also eine Maßnahme der Besserung und Sicherung ist zum Beispiel, wenn lebenslang mit Sicherheitsverwahrung.
Zum Beispiel,
da gibt genau. Es bestimmte Ausnahmen. Aber ein gutes Beispiel fürs Rückwirkungsverbot ist zum Beispiel vor 2-3 Jahren gab es so eine Welle an Einbruchsdiebstählen in Deutschland. Und da hat man gesagt, okay, wenn du irgendwie Einbruchdiebstahl begehst, dann gibt es jetzt eine höhere Strafe. Und für die Jungs, muss man sagen, waren hauptsächlich Jungs, die zu dem Zeitpunkt in U-Haft saßen, galt das halt noch nicht. Oder die, die schon den Einbruch gemacht haben und jetzt zwei Wochen später verhaftet wurden.
Genau.
Für die galt halt noch die alte Regelung, die halt noch, also zu dem Zeitpunkt, wo du es angestellt hast. Der Gedanke hinter diesem ganzen abstrakten Ding ist halt, wenn du dich strafbar machst, ja, dann sollst du zu dem Zeitpunkt wissen, wie strafbar du dich machst und ob du dich strafbar machst.
Ist ja.
Ich kann nicht heute zum Beispiel Sebastian Edati, den werden wir bestimmt nachher nochmal haben, der soll ja mal im Besitz von Bildern gewesen sein, die heute wohl strafbar waren. Da konnte man ihn dann anschließend nicht für verurteilen, weil zu dem Zeitpunkt, als er die hatte, durfte er die noch haben.
Das stimmt.
Also, war halt.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorher ins Gesetz gucke, ob mein Verhalten strafbar ist, ja doch sehr gering ist. Also ich tue.
Jetzt sei denn, du bist zum Beispiel so ein gewiefter Steuerstraftäter oder so.
Dann vielleicht schon, ja.
Das da stimmt. Nutze ich ja unter Umständen ja ganz geschickt Legalitätslücken aus, würde man jetzt sagen. Also oder man einfach sagen, man verhält sich ganz normal, man macht halt Dinge, die erlaubt sind.
Mhm.
Ne?
Genau.
Oder beim Abtreibungsrecht, da hat sich ja auch einiges verändert. In den letzten Monaten vielleicht, ne? Aber da reden wir mal anders drüber.
Genau, wichtig ist auch noch, was ich ergänzen wollte. Vom Rückführungsverbot nicht betroffen sind Regelungen des Verfahrens und auch nicht der Verjährung, weil das da nicht um die Strafbarkeit geht, sondern um die Verfolgbarkeit. Das heißt, wenn ich Pech habe und sich dann nochmal was ändert bei den Verjährungsvorschriften, kann es sein, dass ich dann durch eine Änderung doch nochmal angeklagt werden kann.
Ja.
Genau. Dann kommen wir schon, das war jetzt relativ kurz heute, dann kommen wir aber schon zu unserem Thema. Herr M. und der schlimme Verdacht. Ich sage ganz bewusst Herr M., weil wir uns entschieden haben, und das lässt vielleicht auch schon Rückschlüsse zu, wie wir das Ganze einordnen wollen. Die meisten werden es mitbekommen haben. Die Bild-Zeitung hat, ich glaube, es ist eine Woche her oder so, eine große Schlagzeile über Herrn M. gemacht. Und es geht um den Verdacht des Besitzes, glaube ich, von kinderpornografischem Material.
Genau, also vielleicht Leute, die das in einem halben Jahr hören, Herr M. scheint ein bekannter Fußballer zu sein. Mir als Vollprofi des Fußballsports war natürlich nicht bekannt.
Ich glaube, ich habe sogar ein Autogramm von dem, als der bei uns oben in der Fußballschule war.
Also so viel zum Thema, wer hier der Fußballprofi ist. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe seinen Namen tatsächlich das erste Mal gehört, als er mir bei Twitter entgegensprungen ist. Und er scheint ein ehemaliger, sehr erfolgreicher Profifußballer zu sein, der nun in einer Profifußballschule neuen Profis Profifußball beizubringen.
Genau.
Ja, und scheinbar hat er, also ist auch eine öffentliche Bekanntheit.
Er ist auch bei der ARD und ist da als Experte und so.
War, aber.
Ja, da kommt.
Ja.
Genau, also wir sagen hier aber Herr M., auch wenn sicher viele von euch vielleicht das schon mitbekommen haben, wer das ist. Und dort gab es eine Durchsuchung, das hat die Bild-Zeitung groß aufbereitet. Es kursieren auch die Gerüchte, beziehungsweise es gibt Anzeichen dafür, dass die Bild-Zeitung das auch wusste, dass diese Durchsuchung stattfindet, weil oha, plötzlich war sie da und konnte das begleiten. Aber gut. Dazu möchte ich euch erstmal was erzählen zum Thema Verdachtsberichterstattung.
Wenn ich noch ganz kurz noch zwei, drei Sätze zu diesem Sachverhalt erzählen?
Weiß ich nicht. Kannst du
gerne
machen.
Vielleicht zur Einschätzung. Also durchsucht wurde irgendwo in NRW. Also definitiv nicht in Hamburg. In Hamburg scheint aber es einen Tipp von einem Dritten gegeben zu haben. Und dieser, der soll gesagt haben, dass die wohl mittlerweile Ex-Freundin des Herrn M. Kinderpornografisches Material via WhatsApp von ihm erhalten habe. Und daraufhin hat man dann die gute Frau mal vernommen, offensichtlich dort auch Fotos da irgendwie sichergestellt und daraufhin den Haftbefehl erlassen. Wo wir gleich noch ein bisschen drüber reden wollen. Also erstens kann man eigentlich wegen so ein paar Bildern bei WhatsApp verurteilt werden. Und
hat man Haftbefehl schon erlassen? Ich dachte, das
wäre... Entschuldigung, habe ich Haftbefehl gesagt?
Nein, du hast Haftbefehl gesagt. Man hat noch
keinen. Das ist natürlich totaler Quatsch und wäre hier auch nicht richtig. Also weder das passiert ist noch, dass es die richtige Maßnahme ist. Man hat einen Durchsuchungsbeschluss erlassen und vollstreckt durch eine andere Polizeibehörde. Und man hat ihn, glaube ich, hops genommen in dieser berühmten Fußballschule und
aber seine Presse Wohnung
dabei
auch durchsucht
und worden, seine halt. Wohnung hat man natürlich auch durchsucht und alles beschlagnahmt, was so Datenträger ist.
Genau.
Genau.
Und bevor wir zu den ganzen Ermittlungsverfahren, Strafanzeige, Durchsuchung und so kommen, will ich euch erstmal was über Verdachtsberichterstattung erzählen. Das ist tatsächlich sehr spannend und ich bin ja sowieso immer relativ kritisch, was die Berichterstattung über Straftaten angeht, aber das Dazu kommen wir vielleicht noch mal wann anders. Also Verdachtsberichterstattung ist grundsätzlich erstmal die Berichterstattung über eine Person, die sich identifizieren lässt, also anhand der Nennung des vollen Namens meistens, ohne
Laura.
Zum Beispiel. Genau, Laura ist nicht sehr hilfreich für eine Verdachtsberichterstattung, ohne dass schon ein Urteil besteht. Zum Teil gibt es die Berichterstattung, und das ist in dem Fall jetzt auch so, wenn es noch ermittelt wird und das Ermittlungsverfahren auch noch nicht abgeschlossen ist. Das offensichtliche Problem dabei ist die vermeintliche oder die bestehende Vorverurteilung. Es werden sich alle, denke ich, an den Fall Kachelmann erinnern. Daniel verdreht schon die Augen dazu. Ist nicht mein Lieblingstyp, Herr Kachelmann, aber das war
lass den Jörg doch in Ruhe.
Wirklich, wirklich problematisch. Letztlich ist er halt auch freigesprochen worden, aber sein Ruf war ruiniert. Und das ist immer das Problem mit der Verdachtsberichterstattung.
Also bei Kachelmann muss man auch feststellen, also diese Verdachtsberichterstattung ist ja insbesondere dann besonders fies, wenn irgendwie Sex da eine Rolle spielt. Also Sex im allerweitesten Dinge, also jetzt würde ich mal sagen, also kleine Kinder auf pornografisch angucken, das ist ja kein Sex, das ist irgendwie eine Form von Missbrauch. Genauso bei Kachelmann war es ja ein Vergewaltigungsvorwurf, das ist natürlich nicht nur Sex, aber sobald das irgendwie in diese Schmutzecke geht, ist man da relativ schnell drin in der Presse und kommt auch nicht so gut wieder raus. Kommt
selbst bei einem Freispruch häufig nicht mehr so gut da weg. Zumindest in der, also ne, die Leute überlegen sich dann, wird da vielleicht doch was dran gewesen sein, wenn das schon so groß vorher aufgemacht wurde. Weil selten ist ja dann die Berichterstattung, ist freigesprochen, war alles gar nichts dran und wir hatten Unrecht. Das passiert selten.
Wobei Kachelmann ja die Bild auch noch ordentlich geschrift hat, ne?
Kachelmann hat das gemacht, aber die Möglichkeit musst du auch erstmal haben und musst auch erstmal den Nerv haben, das durchzuziehen. Also, ja. Gut, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir hier zwei Grundrechte abwägen müssen. Das ist einmal die Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Keines wiegt grundsätzlich höher als das andere, die sind auf einer Stufe. Aber was man zusätzlich immer noch beachten muss bei der Berichterstattung, ist die Unschuldsvermutung, die sich ableitet aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und die auch normiert ist in Artikel 6 Absatz 2 der EMRK. Ich sage bewusst die ganzen Normen, weil wir hier ein Strafrechtspodcast sind.
Genau, aber vielleicht übersetzen wir nochmal Persönlichkeitsrecht, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, dass wir das vielleicht nochmal in normales Deutsch übersetzen.
Ja, dann erklär das doch mal.
Also Pressefreiheit ist klar, grundsätzlich kann, also mit Ausnahmen kann Presse erstmal berichten über irgendwelche Sachen. Ich kann nicht irgendwie hingehen und sagen, du darfst darüber nicht berichten. Ganz wenige Ausnahmen, so. Allgemeines Persönlichkeitsrecht, du hast einen Anspruch darauf, als Persönlichkeit geachtet zu werden und dass mit dir als Mensch nichts Schlimmes passiert. So, das kollidiert halt, wenn dir eine was über dich schreiben will und du das, also, so. Und die Unschuldsvermutung, Laura hat das schon gesagt, also es ist erstmal so, bis ich verurteilt wurde, also rechtskräftig, im Zweifel BGH. So, bis zu diesem, oder OLG, bis zu diesem Punkt muss ich, also BGH, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich erstmal nicht verurteilt. Wenn ich jetzt das Beispiel Kachelmann nehme, da wird also über Jahre sein Sexualleben vor die Presse gezerrt, sein das vermeintliche oder tatsächliche Opfer interviewt und tun und er wird dort halt dargestellt, er verliert seine berufliche Existenz. Er ist aber, es gibt auch nicht festgestellt, was passiert ist, und da ist auch festgestellt worden, dass es wohl nichts passiert ist. So, und das sind diese drei Sachen, die kollidieren halt natürlich.
Genau. Ganz interessant und wichtig in diesem Zusammenhang, wie Berichterstattung über Straftaten stattzufinden hat, ist das Lebach-Urteil. Das kommt vom Bundesverfassungsgericht. Der Fall, der dahinter liegt, sei ganz kurz skizziert. Es gab einen Mord, also tatsächlich auch einen Mord, an vier Soldaten durch mehrere Täter. Ich glaube, einer ist wegen Mordes verurteilt worden, einer ist wegen Beihilfe verurteilt worden. Und zwei Jahre nach der Verurteilung wollte das ZDF so einen Zweiteiler daraus bauen. Und zwar nicht nur mit Schauspielern, sondern wollte am Anfang wohl, das war Täter A, das war Täter B, mit voller Namensnennung und dann halt sollte dieser Film kommen. Dagegen hat...
Documentary?
Ja, das kann sein.
Okay.
Also war in den 70ern.
Da hieß das noch nicht
mal. Nee, ich glaube nicht. So, und einer der Verurteilten, ich vermute derjenige, der wegen Beihilfe verurteilt wurde, weil der hat, ich glaube, 6 oder 4 Jahre bekommen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall nicht lebenslang, ist dagegen vorgegangen, wollte eine einstweilige Verfügung auf Untersagung der Ausstrahlung, die ist zweimal abgelehnt worden von den Gerichten und dann hat er eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und dann kam das Ganze zu Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ein paar Grundsätze aufgestellt, die erstmal zur Berichterstattung über Straftaten wichtig sind. Und zwar gibt es grundsätzlich dem Interesse der Öffentlichkeit Vorrang, über schwere Straftaten informiert zu werden. Sagt dazu, ich möchte das kurz zitieren, wer den Rechtsfrieden bricht, muss grundsätzlich auch dulden, dass das von ihm selbst durch seine Tat erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit in einer nach dem Prinzip freier Kommunikation lebenden Gemeinschaft auf den dafür üblichen Wegen befriedigt wird. Also nach dem Motto, wenn du halt eine Straftat begehst, dann hast du halt Pech gehabt, dann musst du auch damit leben, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird. Ganz grob gefasst.
Wobei das ja nur der ganz grobe Grundsatz ist, weil wir wissen ja gar nicht, ob eine Straftat begangen wurde.
Ich komme ja noch. Die Grundsätze zur grundsätzlichen Genau, wie es erstmal zur Berichterstattung über Straftaten so läuft.
Also anders ausgedrückt, wenn du was anstellst, darf man drüber schreiben.
Genau. Wird zum einen dadurch eingeschränkt, wenn dadurch die Resozialisierung gefährdet wird. In dem Fall war das dann auch so.
Was ist Resozialisierung?
Ja, wenn Leute aus dem Knast rauskommen, sollen sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Das sollte unser aller Ziel sein. Und das ist schon schwierig, wenn du dann mit dem Makel einer Straftat sowieso rumläufst, weil das wird sich im Zweifel im Lebenslauf auch wiederfinden. Es ist noch schwieriger, wenn jeder darüber Bescheid weiß.
Oder wenn du gerade rauskommst und abends läuft im ZDF erstmal dein Gesicht.
Genau, das ist nicht so schön.
Sind Sie nicht der aus dem Fernseher? Ja. Ja.
So, gut, weiter. Und jetzt kommen wir zur Verdachtsberichterstattung. Die hat ein paar Grundsätze, die sich so aufgestellt haben. Die übrigens auch die Bild nochmal dargelegt hat, sehr kurz. Und ich glaube, sie haben es nicht richtig durchdacht, weil sonst hätten sie es vielleicht so nicht gemacht. Aber gut. Also, es findet wieder die Abwägung statt zwischen öffentlichem Interesse und dem Persönlichkeitsrecht. Es muss ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegen. Ganz als Beispiel wurde hier genannt die U-Haft. Die ist zum Beispiel im vorliegenden Fall noch nicht da. Es war lediglich eine Durchsuchung bisher. Dann ist eine erhöhte journalistische Sorgfaltspflicht an den Tag zu legen. Das heißt, man soll das noch genauer überprüfen alles, als man das ohnehin schon tut als Journalist oder Journalistin. Man muss dem Betroffenen oder der Betroffenen Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Das weiß ich nicht, ob das passiert ist. Ich vermute aber nicht in dem Fall, weil es war ja ganz exklusiv und man musste es auch fix raushauen. Und man muss genau das, was die Verdachtsberichterstattung so schwierig macht, die Vorverurteilung, das muss man versuchen zu vermeiden. Und zwar, indem man den Titel schon nicht so formuliert, warum hat Person XY das getan, sondern eher so, falls XY das getan haben könnte, was könnten die, also man muss das ein bisschen anders formulieren, man darf das nicht so aufmachen, wie das häufig die Bild tut. Und es ist auch nur erlaubt, was heißt erlaubt, die Frage ist ja, wer verbietet es dir im Zweifel, außer derjenige, der dich vielleicht dann verklagt, bei Schwerstkriminalität, weil dort ein erhebliches öffentliches Interesse besteht oder und hohem Bekanntheitsgrad der Person. So, Daniel, ich hoffe, du hast dir das alles gemerkt.
Ich habe es ja freundlicherweise auch vor mir.
Genau. Wie ist das denn jetzt nun bei Herrn M.?
Na, ich glaube, also wenn der subjektive, also bei mir Bekanntheitsgrad gegen Null ging, bis darüber berichtet wurde, ist der offensichtlich ein Superstar der Fußballwelt. Und damit ist das wahrscheinlich der Killer an der Stelle, dass man sagt, naja, der ist halt so bekannt, da darf man drüber reden. Jetzt würde ich zum Beispiel sagen, Schwerstkriminalität ist das Versenden von Dutzend oder auch das Besitzen von ein paar Dutzend kinderpornografischen Bildern nicht.
Auch gesagt, ja.
Bevor jetzt irgendwie, also irgendwann haben wir ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, bevor sich jetzt alle aufregen und sagen, Herr Brokos hat gesagt, Gott zu Gott, Kinderpornografie ist keine Schwerstkriminalität. Da würde ich sagen, ja, ist es nicht. Ja, weil, also das irgendwie runterladen, das ist eine Straftat, auch nicht ganz unerheblich. Aber ist schon was anderes als irgendwie
Missbrauch. Selber erstellt,
oder,
genau.
Oder mit dem Messer in eine Tankstelle gehen, jemanden Hals halten und sagen, gib mal Kohle, Kollege. Genau. Ne? Also das ist halt schon, das ist natürlich ein Delikt, aber es ist halt ein Vergehen, ist kein Verbrechen. Und Schwerstkriminalität sieht halt anders aus. Wenn ich vielleicht so ein Kinderporno-Ring organisiere, wo ich irgendwie den ganzen Quatsch verticke, dann kommen wir vielleicht in den Bereich Schwerstkriminalität, aber nicht, wenn du da Endabnehmer bist, würde ich sagen. So, ich habe tatsächlich gerade noch mal geguckt, ob ich auf Bild.de komme, aber ich habe das schön geblockt, deswegen schlaue Sache. Also wie sachlich das von der Bild war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt heute in der Info Spezial dazu gehört. die, da hat der gut bekannte Dr. Witz, heißt er, glaube ich, oder Dr. Scherz.
Dr. Scherz, ja.
Der Kollege Dr. Scherz, Rechtsanwalt unter anderem von Böhmermann, gesagt, naja, es wird schon irgendwie besser, also die Leute differenzieren schon mehr beim Schreiben, aber das hilft dir halt auch nicht, wenn du da sitzt und dein ganzes Leben an dir vorbeizieht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, nee, war nicht so cool. Also weiß ich nicht, warum man so einen super bekannten Fußballer, für den ich weder Interesse noch was anderes habe, warum man den jetzt unbedingt, also wenn er verurteilt wird oder es einen Strafbefehl gibt, dann kann man den ja immer noch vom Pranger ziehen, warum man das jetzt machen muss.
Interessant dabei ist Folgendes noch, Julian Reichelt, Chefredakteur der BILD, hat das heute nochmal verteidigt, eben im Zusammenhang mit Verdachtsberichterstattung und sagte, ja, es war ja sowieso öffentlich, also diese Durchsuchung hat ja jeder mitbekommen. Ich habe das nur überflogen, ungefähr so war es aber, und deswegen wäre das auch, würde das auch noch alles unter den Bereich der Verdachtsberichterstattung fallen. Interessant aber ist das, was jetzt schon im Nachgang zu dieser Berichterstattung passiert. Es gibt irgendeinen Typen, ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt, der jetzt schon aus der Stiftung ausgetreten ist, die Herr M., ich glaube, es ist seine eigene Stiftung, irgendwie hat. Und die ARD hat jetzt auch gesagt, die lässt die Zusammenarbeit erstmal ruhen, wo man sich ja schon fragen muss, und das wird auch kritisiert. Es ist ein Ermittlungsverfahren. Es hat noch nicht mal eine Anklage stattgefunden. Und selbst dann ist er auch noch nicht verurteilt worden. So.
Ja, genau ist das Problem. Der hätte halt wie jeder andere, der Kinderpornos zu Hause hat und damit erwischt wird, das ist jetzt ja auch kein Delikt, was irgendwie einmal in 1 Million Jahren passiert, hätte der halt in aller Ruhe mal verurteilt werden können, und dann hätte man halt irgendwie gucken können, ist das sinnvoll, was der macht oder nicht. Also der Reichelt hat dort im Wesentlichen gesagt, naja, man habe ihn ja öffentlich da mitgenommen, jetzt nicht verhaftet, aber mitgenommen zur Durchsuchung aus dieser Fußballschule, und man hätte da auch in der Straße, wäre man mit viel Polizei hingefahren, dann hätten das alle gewusst. Gibt auf der anderen Seite das Gerücht, dass nicht die, dass also diese Ex-Freundin das gar nicht anzeigen wollte, sondern dass die BILD das wohl war.
Genau, das habe ich
aber
auch
nicht beweisen, genau, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, quasi. Ja, also wir sind uns ja, ihr merkt ja schon, wenn ihr das hört, enteignet Springer ist jetzt ein bisschen oldschool, aber so richtig Fans der BILD.
Richtig geil ist es halt alles nicht, und die Problematik tritt halt immer bei diesen Medien auf. Also BILD fängt damit an und andere greifen es dann halt auf und versuchen vielleicht noch differenzierter damit zu sein, aber es ist halt dann in der Welt.
So, und die Sache ist halt, ich fand das ist tatsächlich das Beispiel Edati, Sebastian Edati, wer ihn noch kennt, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordnete aus einem angrenzenden Unterbezirk oder Landkreis, in dem wir beide leben, also aus Schaumburg. Damals war es die Hake, die weltbekannte Hake, die das ist irgendwie so die das Käseblatt da aus Nienburg, und die hat dann so während der Durchsuchung, wenn die Polizei da so im Flur und im Wohnzimmer stand, noch rein fotografiert in die Räume, die da Herr Edati bewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Das sind halt krasse Übergriffe, ne? Also wenn der Staat halt kommt und bei dir die Tür aufmacht und sagt, guten Tag, wir drehen jetzt hier mal jeden Stein um, dann halt noch da öffentlich raufzuhalten, und zwar, ob du da jetzt reinfilmst oder nur davor stehst und brechst. Also ich finde halt, man muss sich auch mal überlegen, erstmal ist der noch unschuldig und man kann gar nicht wissen, ob das alles so ist, ne? Also nur weil irgendwo irgendjemand behauptet, irgendwas sei per WhatsApp, hab das schon ein paar Mal gemacht, dann will der Richter oder die Richterin so einen WhatsApp-Chat einführen, ich sage, ja, wissen wir eigentlich, wer der ist? Ja, wo ist der denn? Ja, der ist abfotografiert worden, entweder von den Zeugen selber oder von der Polizei, sage ich, ja. Und so ein Foto, ist das jetzt, nö, also eigentlich will ich erstmal gutachten, dass das wirklich ein richtiger Chat ist. Und dann kommt die ins Rotieren, weil es ist nämlich nicht so schwer, also googelt mal 2 Minuten, nicht so schwer, ziemlich gute Fakes herzustellen von WhatsApp. Da gibt's halt Tools für. Das wird dann genutzt, um irgendwelche Leute zu pranken. Aber, also, weiß ich jetzt auch nicht, wie das ist, aber sagen wir mal, so einfach ist es halt nicht. Also ist jetzt nicht so, dass man ihn jetzt mit einem rauchenden Colt erwischt hat, ne?
Genau. Ja, wir sind mit der Verdachtsberichterstattung durch. Daniel, du kannst doch noch mal was bitte zu dem Vorwurf sagen. Was wird ihm vorgeworfen und was bedeutet das?
Ja, also machen wir ruhig ein bisschen abstrakter. Was ist eigentlich Kinderpornografie? Das ist nämlich eigentlich ganz spannend, weil das auch, also man kann vielleicht grundsätzlich sagen, die Sexualdelikte, die so im Bereich der 180er im StGB geregelt sind, die sind relativ politisch, also Beispiel Edati, auch da wieder, er leidet heute ein bisschen der Arme, naja, aber ihr wisst, wie ich es meine. Also der gute Edati, der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass es dann eine Verschärfung gab, also eine politische Debatte zu einer Verschärfung. Denn Kinderpornografie ist erstmal Also eine Schrift, und Schrift ist schon mal Paragraph 11 StGB, schaut da mal rein, wer Bock habt. Schrift ist nicht Zettel, Papier und Schreibschrift, sondern Schrift ist im Prinzip alles, was man heute unter Medien diskutieren würde. Also eine launige Geschichte, handgeschrieben oder diktiert, ein Podcast ist eine Schrift, ein Foto und Videos, das sind auch die Hauptsachen, weil es Pornografie geht, Fotos und Videos. So, und dann ist das halt mal...
Man kann sagen, beim Podcast ist ein bisschen schwierig vielleicht.
Ist aber eine Schrift.
Ja, ja, aber in dem Zusammenhang vielleicht schwierig.
Einen pornografischen Podcast könnte man aber machen. Also müssen wir beide jetzt nicht machen, aber
oh, bitte
gibt
nicht.
Auch nur Ärger für uns. Ja, genau. Herzlich willkommen zur Strafbar. Nein, also das ist natürlich irgendwie nicht unser Ziel. Da braucht man noch ein Doppel-E. So, auf jeden Fall. Also
nein, wir wollen das auch aber, nicht.
Ich nicht, nee. Wer schlägt dir das hier vor? So. Nein, also, jetzt, so, da kommen wir nie wieder raus aus diesem Spruch, der mir ewig nachhängt. Also, nein, der Wortlaut sagt hier Schrift, und gemeint mit Schrift ist alles, was man audiovisuell wahrnehmen kann. Also, wir reden, in der Realität geht es selten um Texte, es geht um Bilder und Videos. So. Und relativ und nicht überraschend, Kinder sind unter 14, und wenn man jetzt da ein Bild von hat, wie sexuelle Handlungen zwischen U14 oder an U14 oder vor U14 stattfinden, das ist Kinderpornografie. Das ist aber nicht alles, ne? Also das ist ja jetzt das Standardproblem, also da ist eine oder zwei, die sind 13 und da wird irgendwie rumhantiert, zack, Kinderpornografie. Es gibt auch noch ein paar mehr Sachen. Es gibt nämlich tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Handeln, das heißt, wenn man jemanden hat, der tatsächlich im Idealfall über 18 ist, aber so tut, als wäre er oder sie 13.
Ah, das ist spannend, ne? Ja.
Also, wenn du halt sagst, ich ziehe jetzt jemanden so an und ich schminke den oder die so, und dann sagt die auch, hallo, ich bin 13, oder der sagt, hallo, ich bin 13, also was immer sie so sagen, ja, dann kommt es nämlich nicht drauf an, ob die 13 sind, sondern ob der objektive Betrachter das glaubt. So, also anders ausgedrückt, wenn der normale Volljurist oder die normale Volljuristin, ja, im Staatsdienst, Staatsanwältin, Jurist, Richterin oder okay, so,
sich das dahin setzt. Objektiver überlegt. Betrachter?
Ja, natürlich, also noch ein bisschen kompliziert ist es schon, aber am Ende glaubst du natürlich drauf raus, dass irgendein Richter oder irgendeine Richterin dir glauben muss oder
gut,
nicht.
Gut, ja. Ne?
So, und das ist dann auch strafbar. Also es ist halt nicht nur strafbar, wenn du 13 bist und da ein Video von dir gibt, sondern es gibt es auch strafbar, wenn du so tust, als ob, und das zu glauben ist. Wenn du jetzt natürlich einfach dir so Zöpfe machst und eine Schulmädchenuniform oder eine Schuljungenuniform, gibt's sowas, ich weiß es nicht, anziehst und du halt offensichtlich einfach, ja. Und genau, und du irgendwie offensichtlich 35 bist, dann kannst du halt machen, ne? Aber wenn du halt aussiehst wie 13, ist halt ein Problem. Und das gilt halt auch für fiktive Sachen. Also wenn du zum Beispiel einen Manga-Comic, ne? Also ich habe mir, ich bin selber nicht in dieser Manga-Szene drin, habe mir aber sagen lassen, dass in diesem Manga-Bereich jede Menge Kunst im weitesten Sinne durch die Gegend schwirrt, die sehr, sehr knallhart an diesen Dingen kratzt. Und insbesondere auch in den anderen, am 184c, da geht's nicht um Jugendpornografie. Da komme ich aber gleich nochmal zu. So, und dann gibt's halt so die klassischen Sachen, naja, besitzen und so weiter. Und sagen wir mal so, Spoiler-Alert, sollte es sich herausstellen, dass Herr M. Sich wo auch immer ein kinderpornografisches Bild eines realen Geschehens besorgt hat und das per WhatsApp an eine andere Person geschickt hat, nämlich an seine damalige Ex und jetzt noch Freundin oder nicht mehr Freundin, damals noch Freundin, jetzt Ex-Freundin geschickt hat, dann ist das wohl sowohl Besitz als auch Verbreiten, und dann hat er sich da strafbar gemacht.
Wie sind denn strafbar?
Genau, 3 Monate bis zu 5 Jahren. So, 3 Monate heißt, wenn man das einmal macht und nur ein Bild hat oder vielleicht auch nur 2, kann man auch 90 Tagessätze bekommen. 90 Tagessätze bedeutet im Zweifel nicht vorbestraft. Also da gäbe es die Möglichkeit. Es gibt dann noch so ein paar andere Sachen, die ganz spannend sind. Die eine Sache ist, das sind ja üblicherweise, also die wenigsten Leute, da sind wir jetzt wieder bei einer Date, ich glaube, der hat sich tatsächlich irgendwelche Bildbände schicken lassen. Mhm. Aber Kinderpornografie ist ein hochtechnisches, oder überhaupt Pornografie-Delikte, gibt noch ja noch ein paar mehr. Das geht immer, irgendwie wird das technisch ausgewertet. Und da gibt es eine Menge spannende Fragen. Wir möchten nur später nochmal 1-2 Sachen erzählen dazu. Oder ich möchte dazu erzählen. Spannend ist tatsächlich die Vorsatzfrage. Erinnert euch an den letzten Podcast. Vorsatz, ich muss wissen und wollen. Und da gibt es so eine Bruchstelle. Und zwar, wie gesagt, Kinder- und Jugendpornografie. Was ist eigentlich, wenn ich unterwegs bin im Internet und gezielt Pornografie besorge mir, dass wo sich Frauen, die 18 sind, drauf rekeln? Mhm. Und ich erwische dann aber welche, die sind 16. Kann ich das erkennen? Muss ich das erkennen? Oder aber, also dann würde ich ja mich strafbar machen, bei nicht strafbar bei 18 und wegen Jugendpornografie bei 16. Oder aber, ich sag also, 12 sollen sie nicht sein, aber bitte 16. Ich will mich nach 184c strafbar machen, beziehungsweise ich will die halt mir angucken. Ich will mich ja nicht strafbar machen, aber ich finde mich damit ab und gerate dann zu irgendwelchen Bildern, wo die Mädels 13 sind. So, dann hast du natürlich so ein paar Probleme. Die Lösung ist, also wenn du das glaubhaft irgendwie hinkriegst, zu erläutern, warum oder das auch nicht zu widerlegen ist im Zweifel, wenn das ist, dann bist du immer wegen der weniger schlimmen Sache dran und nicht voll dran. Aber wenn man sich mal überlegt, wie Pornografie strukturiert ist und wie auch die erkennbar ist, ob man jetzt 35, 25 oder 15 ist, 35 und 15 wird meistens klappen, 25 und 15 kann schon mal schwierig werden, mhm, ne? Gerade wenn irgendwelche Veränderungstechniken an der äußerlichen Darstellung ist. Das ist, glaube ich, das ist immer ein ganz spannender Punkt in diesen Verteidigungsfragen da.
Das stimmt. Vorsatz ist da immer ja ein spannender Punkt.
Genau.
So, wie geht's dann weiter? Wie läuft überhaupt so ein Ermittlungsverfahren ab?
Meistens fängt's an durch einen Zufallsfund oder durch eine
Strafanzeige.
Laura, was ist denn eine Strafanzeige?
Was ist das denn? Genau. Strafanzeige ist ganz einfach gesagt erstmal, dass jemand zur Polizei geht. Meistens ist es die Polizei. Man kann auch zur Staatsanwaltschaft oder zum Amtsgericht gehen. Und der Polizei einen Sachverhalt mitteilt, der aus der eigenen Sicht Gründe zur Strafverfolgung bietet. Also ich gehe da hin und sag, XY hat, keine Ahnung, irgendwas vollgesprüht oder so und das soll doch jetzt bitte verfolgt werden.
Laura ist beim Ausparken gegen mein Auto gefahren und dann weggefahren.
Das ist auch eine schöne Geschichte.
Das würde Laura nie tun, aber also wirklich
142 ist kein Insider. Ist es, glaube ich, ne?
Ja. Genau, also das Einfachste. Kling-Dong, Polizei, da ist der Nachbar gegen mein Auto gefahren und weggefahren.
Genau.
Auto kaputt, Fahrerflucht.
Die Anzeige findet sich erstmal in 158 StPO und sobald ich da hingehe und das mache, sind die Behörden verpflichtet, aufgrund des Legalitätsprinzips, das zu prüfen und bei Anfangsverdacht auch dann zu ermitteln.
Ganz kurz, Legalitätsprinzip.
Das verpflichtet.
Was heißt das?
Ja, wenn die Behörden von einer Straftat erfahren, müssen sie ermitteln. So. Mhm. Beispielsweise durch eine Anzeige. So eine Anzeige kann ganz unproblematisch erstattet werden. Ich muss da auch nicht persönlich hingehen. Ich kann auch anrufen. Ich muss halt nur sagen, so und so ist der Sachverhalt und der muss zumindest grobe Anhaltspunkte für eine Straftat bieten, damit die Polizei was tut.
Vielleicht darf ich da kurz rein.
M gesagt.
Oh Gott, jetzt sagen wir es ganz oft. Jetzt hätte ich es fast gesagt. Also, man kann auch man kann auch online meistens. Es gibt verschiedene, die Online-Wache in Niedersachsen. Also man muss auch gar nicht irgendwo hinlaufen. Man muss sich halt damit anfreunden. Man kann halt nicht einfach so eine Anzeige schreiben, so vollkommen anonym. Und dann wird man halt nicht gefragt. Man ist ja im Zweifel Zeuge, weil sonst wüsste man ja nicht, dass was passiert ist.
Doch, man kann aber
wird
auch
man halt anonym nicht
erstatten.
Ja, kann man. Aber wenn, also gut, kann man. Die Frage ist natürlich, wenn man so ganz ohne Beweise was anzeigt, dann wird's halt auch sofort eingestellt. Ne?
Ja, ist schon.
Man sollte vielleicht schon sagen, ich habe gesehen, wie Laura gegen mein Auto gefahren ist, verdammte Axt. Wir haben beide so ganz
schön,
kleine
Autos. Schön, wenn du auch anonym erstattest, wenn es um dein Auto geht.
Na gut,
okay. Gut, also grundsätzlich kann das jeder und jede machen und es ist auch anonym möglich. Und man kann auch, die Anzeige kann man gegen Leute erstatten, die man kennt. Also beziehungsweise gegen, ne, man hat
Laura.
Das gesehen, gegen mich. Aber man kann natürlich auch.
Ich kenne die aus dem Podcast, die fährt immer gegen Autos.
Nein, nicht mehr. Nein, niemals. Aber auch gegen unbekannte Personen, die man aber ermitteln kann. Genau. Und was wichtig ist.
Zum Beispiel Twitter-Accounts oder Facebook-Nutzer. Die sind immer erstmal am Anfang unbekannt.
Genau. Das rate ich übrigens auch jedem. Direkt alles anzeigen, was irgendwie relevant sein könnte. Stichwort Hate Speech. So. Ich sag, was relevant sein könnte. Nicht alles, was nur TINF ist.
Hören Sie mal, sind Sie TINF oder muss ich Sie anschauen? Weiter geht's.
Ich glaube zumindest, die Juristinnen und Juristen unter uns wissen das und auch jeder, der ein bisschen sich in dem Bereich aufhält, wird das schon unterschreiben.
Weiter geht's.
Ja. Entschuldigung. So. Wichtig ist, man kann das nicht zurücknehmen. Weil.
Und alle jetzt so, was?
weil, ich komme aber gleich noch zu einer Einschränkung, weil wir dieses Legalitätsprinzip haben, von dem ich eben schon gesprochen habe, es bleibt nämlich dabei, dass die Behörde verpflichtet bleibt, das zu verfolgen. Das heißt, die Behörde hat das einmal mitbekommen, dass da irgendwas passiert sein könnte und dann wird sie auch weiter ermitteln, egal ob der oder die Anzeigerstatter / in das dann zurücknehmen möchte und keinen Bock mehr darauf hat, weil man sich vielleicht schon so geeinigt hat oder nicht.
Genau, also das kommt übrigens sehr, sehr häufig vor. Ja, gerade, also das steht in vielen, vielen Akten. Dann irgendwann so, ja, es passiert irgendwas Abgefahrenes, es kommt eine oder einer und sagt, hier, der hat versucht, dich umzubringen. Dann fährt da Polizei raus, dann werden da ganz viele Leute vernommen, dann wird irgendwo auch was gefunden, Messer, Schlagstock, weiß doppel was. Und 3 Tage später steht dann so ein Aktenvermerk drin. Heute hat das Opfer Herr so und so in der Wache angerufen und gesagt, es hätte sich alles erledigt, man hätte sich wieder vertragen, Anzeige zurückgestellt, man müsse nicht mehr wegen versuchten Totschlags ermitteln. Also das da, so ja,
geht, dann, wenn man dann so ist aber möglich, wenn ein Strafantrag ist.
Ja, bei Schavana kommen wir gleich zu, aber so die Vorstellung, aber das wird halt auch gerne mit krasser Körperverletzung gemacht, Betrug, Vergewaltigung, alles sowas so auch so im Ende von Beziehungen mal angezeigt wird, was dann nicht ganz stimmt, soll nicht heißen, dass es immer so ist, aber manchmal gibt es solche Fälle, dass dann Leute anrufen und dann auch so Deals machen, pass mal auf, du zeigst mich nicht mehr an wegen versuchter Tötung und ich zeige dich nicht mehr an wegen das und das. Und dann einigen die sich so und gehen dann zusammen zur Polizei und erklären das. Und dann denkst du dir so, ja und jetzt?
Genau.
Polizei ist jetzt drin. Na, also vielleicht der Lernsatz, wenn du die Polizei einmal ins Boot holst, bleibt die Polizei im Boot, grundsätzlich.
Grundsätzlich schon. Wie gesagt, außer es ist ein Strafantrag. Ein Strafantrag darf auch nicht jeder stellen, sondern nur Verletzter oder beziehungsweise Sorgeberechtigte.
Oder Vorgesetzte.
Genau. Und das.
Also beim Staat.
Da gibt's auch eine Frist von 3 Monaten nach Kenntnis. Und da ist die Rücknahme tatsächlich bis in das Hauptverfahren hinein möglich.
Richtig.
So.
Bei Beleidigung zum Beispiel. Beleidigung wird nicht verfolgt, wenn man das nicht anzeigt, also wenn man anzeigt, ist nicht richtig, wenn man da keinen Strafantrag stellt oder eine einfache Körperverletzung. Wenn man dann sagt, okay, ich bin vor 3 Monaten und einem Tag beleidigt worden bei Facebook, dann ist es zu spät. Wenn man das aber einmal gemacht hat, dann kann man das durchziehen und wenn man sich dann irgendwann einigt und sagt, pass mal auf, unsere gegenseitige Beleidigung hier ist albern, dann kann man die zurückziehen. Aber das geht nur bei den sogenannten Antragsdelikten, das sind gar nicht so viele. Also alles, genau, wo es so ein bisschen Strafe geht.
Das ist beschränkt auf gewisse Delikte.
So eine fiese Körperverletzung und so. Und dann gibt es auch noch, müsste man sich genau anschauen, gibt es natürlich auch noch manchmal ein öffentliches Interesse. Aber das
kommen wir zu einem anderen Punkt mal zu.
Genau. Wichtig ist für mich, bitte zeigt nicht immer alle Leute an, wenn ihr das nicht wirklich wollt, weil ja, sonst sitzt er am Ende bei mir und sagt, wie kriege ich denn jetzt die Anzeige zurück? Und dann sage ich, gar nicht.
Genau. Und wichtig ist dazu nämlich auch, man ist halt auch nicht verpflichtet, Sachen anzuzeigen. Es sei denn, sie sind in 138 StGB normiert. Aber das sind halt die ganz schweren Fälle. Also man kann sich tatsächlich strafbar machen, wenn man Sachen nicht anzeigt. Wenn man beispielsweise man weiß von Sachen, die geplant sind. Beispielsweise, wenn man von jemandem weiß, er plant ernsthaft einen Mord, dann muss man das anzeigen.
Oder Hochverrat oder Landesverrat oder Geld- und Wertpapierfälschung.
Genau.
Oder Fälschung von Zahlungskarten mit Garantievordrucken.
Genau. Das findet ihr alles im 138 StGB, falls ihr falls das relevant.
Aber Raub und räuberische Erpressung steht auch drin. Das war mir zum Beispiel gar nicht richtig.
Ja, aber es geht ja um die Planung. Frage ist,
zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann. Also wenn jetzt deine.
Aber wenn es schon durch ist und ich weiß dann davon?
Nee, dann nicht.
Ja, genau.
Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ausführung den Erfolg noch abgewendet kann. Also wenn 3 Jungs losgehen und sagen, ich überfall jetzt einen, dann müsst ihr da mal Bescheid sagen. Ansonsten.
Sag mal Bescheid.
Sagst du bescheuert, die Polizei, das macht aber besonders viel Spaß. Gut.
Gut, das ist alles zur Strafanzeige. Wie geht's denn dann weiter?
Ja, also Strafanzeige, was passiert dann? Die macht man üblicherweise bei der Polizei, die kann man auch bei der Staatsanwaltschaft machen.
Oder beim Amtsgericht.
Auch beim Amtsgericht. Beim Amtsgericht kann man ganz viel bekunden lassen. Üblicherweise macht man die bei der Polizei und manchmal bei der Staatsanwaltschaft. Und dann läuft das wie folgt normalerweise also immer gleich. Entweder ermittelt die Polizei so ein bisschen, wenn ich sage, hier Fahrerflucht, dann fährt die erstmal raus. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, ich sag mal Kinderpornografie von so einem Bundesliga-Profi oder Ex-Profi, dann wird da erstmal die Staatsanwaltschaft eingestellt. Warum? Die Staatsanwaltschaft steuert die Polizei in solchen Sachen. Also wenn, ne, dann die entscheidet das. Die Herren des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft sagt dann also, okay, hast du, hier gibt's eine Anzeige, da hat jemand behauptet, es gäbe irgendwie ein Handy, da sind irgendwelche Bilder drauf und die Frau müsste dazu ja auch was wissen, also wird sie in dem Fall gesagt haben, lauf doch mal los, liebe Polizei, und ladet mal los. Hier diese, lauft ihr Zwerge, so. Also die schickt die halt los und sagt, pass mal auf, rede mal mit der Frau hier, vernehmt die mal, und Sandy kassiert da auch mal ein und dann guckt da mal, was da drauf ist, so. Dann macht die Polizei das, dann schickt die das zurück und üblicherweise gibt es dann so weitere Ermittlungsvorschläge, sagt die Polizei so, ja, Mensch, wir haben hier so ein paar Bilder gefunden, die Mädels sind ganz schön jung, oder die Jungs, ich weiß nicht, sind ganz schön jung, das ist wohl Verdacht auf Kinderpornografie, wir schlagen vor, erstens möchten wir gerne diese Bilder analysiert haben und zweitens schlagen wir mal vor, wäre ja ganz schlau, wenn wir da mal durchsuchen. Und dann ist hier die Staatsanwaltschaft dran und die Staatsanwaltschaft würde in so einem Fall im Übrigen sagen, gut, reicht uns oder reicht uns nicht. Wenn es reicht, schreiben die einen Antrag ans Gericht. Und dann entscheidet ein Amtsgericht darüber, ob irgendwo durchsucht wird oder nicht. Eine sprachliche Ungenauigkeit muss ich noch aushalten. In Wirklichkeit ist das natürlich so, dass die Polizei den Antrag stellt und das Gericht den mehr oder weniger 100% übernimmt. Aber gedacht wäre es so, dass die Polizei das anregt, der Staatsanwalt das schreibt und die Staatsanwältin und das Gericht das entscheidet. Aber in der Realität ist es so, dass ich auch schon Rechtschreibfehler oder einfach grobe rechtliche Schnitzer, die bei irgendeinem Polizist, der ja nicht Jurist ist, sondern Juristin, ne? Sondern irgendein Polizist schreibt halt irgendwas auf, irgendein, weil man es immer so gemacht hat, irgendein Staatsanwalt reitet das irgendwie weiter und dann sitzt irgendwo mal die Amtsrichter und da fällt es auch nicht auf. Bei mir war es auch schon mal, dass dann irgendwie die Rechtsabteilung eines Internetproviders darauf hingewiesen hat, dass das alles rechtswidrig ist, ne? Was da so beschlossen wurde. Aber das, so läuft das halt grundsätzlich.
Genau. Und wenn dann, was brauchen wir denn für so einen Durchsuchungsbeschluss? Wir brauchen erstmal einen Tatverdächtigen oder eine Tatverdächtige. Durchsuchen kann man die Wohnung und alle weiteren Räume, von denen ich denke, dass ich da irgendwelche Beweismittel finde, also Geschäftsräume zum Beispiel oder in dem Fall so eine Fußballschule oder so war das.
Garagenlauben, das Büro, wo man arbeitet, der Pausenraum, wo man arbeitet, der Spind, alles, der Sportspind.
Alles, genau. Also ich, deswegen auch der Spind ist ja kein Raum, sondern eine Sache.
Ah, Entschuldigung.
Genau, deswegen, ich kann auch Sachen durchsuchen. Ich kann auch Personen durchsuchen, die nicht tatverdächtig sind, die da aber, von denen ich vermute, dass sie damit irgendwie im Zusammenhang stehen, beziehungsweise, dass sie irgendwie Beweismittel haben könnten. Und dann ist wichtig, dass das Ganze verhältnismäßig ist.
Vielleicht nochmal kurz ein Schritt zurück, Laura. Autos, Fahrräder, kann man auch alles durchsuchen, ne? Also.
Fahrräder finde ich spannend.
Nicht auf durchsuchen. Die.
E-Roller wahrscheinlich auch.
Ja, also ich meine jetzt also alles. Man kann also, wenn ich.
Ja, Sachen Fahrrad, halt.
Wenn ich so eine Satteltasche eine habe Sache. Oder so, ne? Also ich könnte halt ganz viel, also ich kann halt einfach alles durchsuchen, wo du so rumhängst, genau. Ja? Oder rumhängen könntest.
Genau. Aber das Ganze muss verhältnismäßig sein. Was bedeutet das? Das muss A, die Maßnahme muss A, also die Durchsuchung muss geeignet sein. Das heißt, sie muss die Auffindung von Beweismitteln, die Auffindung von Beweismitteln muss damit erreicht werden können oder zumindest ein Teil davon muss dort aufgefunden werden können. Es darf kein.
Darf ich da?
Ungern, aber mach.
Ja! Ungeeignet zum Beispiel ist die Maßnahme regelmäßig, wenn derjenige schon weiß, dass gegen ihn ermittelt wird. Also nehmen wir mal so das Beispiel. Du hast zu Hause angeblich 1 Kilo Koks und du kriegst gesagt, zu Hause hast du 1 Kilo Koks. Das weiß die Polizei. Was machen dann die meisten Leute? Na, die meisten Leute fahren dann nach Hause und schmeißen ihr Kilo Koks ins Klo, ja, damit das halt weg ist. Und deswegen ist regelmäßig. Ich
die Stadtwerke drüber.
Ja, Grüße gehen raus an M, also den anderen M. Und die entscheidende Sache ist also tatsächlich, wenn jemand weiß, dass bei ihm durchsucht wird, ist die Maßnahme regelmäßig nicht nur zwecklos, sondern auch ungeeignet und damit ist dann auch vorbei. Deswegen sind meistens Hausdurchsuchungen so ein bisschen aus heiterem Himmel, weil sonst ist halt auch spaßfrei, ne?
Genau. Es muss erforderlich sein, das heißt, die Definition davon ist, es darf kein gleich geeignetes, milderes Mittel als die Durchsuchung bestehen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
Na, ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich weiß, dass irgendwelche Unterlagen zu Hause lagern und ich aber auch weiß, dass die an einem anderen zugänglichen Ort lagern. Also wenn ich jetzt weiß, du schreibst ein Buch mit volksverhetzendem Charakter und ich weiß, du hast zu Hause dieses Manuskript und dieses Buch. Ich weiß aber auch, dass in der Buchhandlung du das Buch verkauft hast oder du hast es auf deine Homepage gestellt. ja, und schreibst, oder hast ein Video drauf, du liest das vor bei YouTube, ja, dann muss ich ja nicht mehr bei dir zu Hause durchsuchen, um festzustellen, dass du das bei YouTube alles vorgelesen hast, weil das ja mit deinem Gesicht und deinem Name und so, und du liest es halt vor. So, dann ist, also ist jetzt ein bisschen abstrakt, das Beispiel, ne, geeignet ist relativ häufig, es reicht ja die Förderung des Zwecks. Und Förderung, naja, der hat irgendwas auf YouTube gesagt, dann suchen wir, was er noch so hat. Ne? Also Hausdurchsuchung, das sei vielleicht gespoilert, das gibt's relativ schnell.
Genau, aber trotzdem muss es angemessen sein. Das heißt, die Durchsuchung muss im Verhältnis stehen zur Schwere der Tat und auch des Tatverdachts. Und ganz interessanter Punkt ist dabei zum Beispiel, dass man den Tatverdächtigen, sofern man ihn zu fassen kriegt oder sie, am besten vorher mal fragt, wollen Sie die Sachen nicht rausgeben? Weil dann müssen wir nicht durchsuchen.
Genau, das bedeutet also, die stehen halt vor der Haustür und sagen, hier, meine Freunde, wir suchen 2 Kilo Koks, jetzt wird's immer mehr, hast du mal? Das ja, habe ich hier, bitte. Und dann durchsuchen sie trotzdem die Butze, weil es dann auch um andere Sachen geht, weil die suchen dann natürlich auch noch Verkaufssachen.
Ist natürlich klassisch sicher in den Fällen sinnvoll, indem man wirklich nur eine oder zwei wirklich sehr konkrete Sachen sucht.
Ja, zum Beispiel bei Unternehmen. Ne, kommst du morgens, zack, bist du VW, kommt Ding Dong, klingelt's morgen, ist Herr VDW da, wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss, ne? Und wir suchen jetzt die Abgasuntersuchungsunterlagen aus den Jahren 2007 bis 2017. So, da muss man vielleicht nicht bei VW jeden Stein umlegen, wenn dann der Justiziar da sagt, ja, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen, wo die Unterlagen stehen. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, ist zum Beispiel, also bei Zuhause ist es immer schlimm, aber tatsächlich bei Unternehmen ist das manchmal noch schlimmer, wenn da durchsucht wird. Das ist dann halt meistens kein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen, weil das geht nicht, sondern es ist Unternehmen, also gegen Unternehmensspitze oder gegen Mitarbeiter.
Bald geht es vielleicht.
Bald geht es vielleicht reden wir auch mal drüber. Nein, aber die entscheidende Frage ist, wenn du halt so ein, also nehmen wir mal ein Beispiel an, du hast eine Dating-Plattform und du sollst da irgendwie betrügen. Und jetzt kommt halt jemand und sagt, ja, guten Tag, Sie sollen hier bei der Dating-Plattform irgendwie betrügen. Du bist da hier.
Ja, man sieht mich gar nicht mehr.
Das macht
es ist dunkel und wir brauchen, es regnet.
Genau, also Laura ist jetzt sehr duster. Also, ne, du hast da so eine, da hast du einen Serverpark stehen, jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und sagt, super, 1, 2, 3, 4, 5 Server, die nehmen wir jetzt mal mit, um zu beweisen, dass sie betrogen haben. Dann wäre, das ist ein Problem, weil dann ist diese Dating-Plattform offline und dann ist halt der Laden pleite innerhalb von 3 Minuten. Und da wäre es zum Beispiel sinnvoll zu sagen, naja, dann zahlen wir mit einem Strafverteidiger zu sagen, Freunde, ihr kriegt alle Daten, wir sichern die, aber könntet ihr bitte unseren Serverpark hier lassen, weil sonst ist halt das Unternehmen futsch. So. Mhm. Und da gibt's verschiedenste Beispiele, wo das nicht passiert ist und dann waren die von Unternehmen halt futsch. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kriegt man, wenn man das wenn man dann spricht, üblicherweise sagt, wir suchen Folgendes. Und je nachdem, wie man dann drauf ist, kann man das halt auch abbiegen.
Genau. Wo du gerade das Thema Unternehmen angesprochen hast, habe ich eine interessante Frage an dich, die sich beim letzten Tatort aufgetan hat. Der letzte Tatort war wieder juristisch wirklich großartig.
Wollen wir das unten unter...
Nee, das passt zum Thema Durchsuchung.
Oh, super, super, klasse.
Genau. Weil
ich gucke übrigens kein Tatort, weil ich nicht so Schmerzen ertrage.
Es ist auch manchmal wirklich schwierig. Es ging nämlich auch um eine Durchsuchung in einem medizinischen Forschungsinstitut. Und der Staatsanwalt sagte, Polizistinnen sagten beide, ja, wir wollen unbedingt durchsuchen. Und der Staatsanwalt sagte, nein, das hat hier so ein hohes Ansehen, bla bla. Wir sagen denen mal eine Stunde vorher Bescheid, dass wir zur Durchsuchung vorbeikommen.
Strafvereitlung. Mein erster Gedanke,
also,
ist,
ich habe selten
das wäre dann sowas, Strafvereitlung, oder?
Also du hast es ja gerade aufgezeigt, wie man das machen kann, um ein Unternehmen da nicht zu schädigen. Oder nur bedingt zu schädigen. Aber das fand ich wirklich großartig. Also nein, das geht nicht.
Also
das funktioniert so
Paragraph 258, Strafvereitlung, wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer im Strafgesetz wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft wird und bla bla bla, bis zu 5 Jahre. Da würde ich mal sagen, da kommen wir in den Bereich, ne? Ja. Also als Staatsanwalt. Nein, die Lösung wäre, glaube ich, aus staatsanwaltlicher Sicht, man fährt da halt hin mit Leuten in Zivil, sagt, okay, also dann gibt es ja irgendwelche Beschuldigten. Die zieht man aus dem Verkehr. Ne? Also es sind ja nicht alle 100 Mitarbeiter, sondern man zieht halt 5 Leute aus dem Verkehr, gehen die oder 10, gehen die ermittelt wird und sagt so, ja. Freunde, ihr ruft dann, so dann sagt man ein Unternehmen, wenn man das schonen will, so, ihr sucht holt euch jetzt mal einen Anwalt und dann, damit wir mal hier, oder ein Justiziar oder so, damit wir, oder eine Anwältin, Justiziarin, damit wir mal hier jemanden haben. Und dann sagen wir, pass auf, wir möchten jetzt gerne still und leise hier, ohne dass es öffentlich wird, möchten wir folgende Beweismittel haben und dann macht man das so. Und das kann man den meisten Unternehmen auch nur wählen. Und sag mal, wenn das jetzt nicht so richtig Bekloppte sind, dann kriegt man, also auf beiden Seiten, dann kriegt man das hin.
Genau.
Anderes Beispiel hat mal Professor Nagel in seiner Vorlesung, in der wir beide saßen, gebracht. Der hat gesagt, naja, was macht man eigentlich als Anwalt, wenn die Polizei vor der Tür steht und durchsuchen will, ne? Könnte man jetzt auch einen riesen riesen Stress machen. Die Antwort ist, man gibt am besten auch ganz schnell still und leise der Polizei, was sie haben will, ja, und schickt sie da weg.
Genau.
Und später kann man sich darüber unterhalten, mein Gott, was ist hier eigentlich gerade passiert und kriege ich was wieder oder nicht? Weil, das muss ja auch sein, wenn erstmal die Polizei da ist, wehren darf man sich nicht. Sonst, ne, wenn man sich selber hilft, schwierig. Und wenn man anderen hilft, ist man auch in einer Strafverhaltung drin. Also das macht schon keinen Sinn. Also wenn die Polizei da ist, halt zu spät.
Genau. Und die Polizei warnt dich auch nicht vor, dass sie kommt.
Und wenn doch, bist du halt im Tatort.
Gut. Damit sind wir mit der Durchsuchung durch.
Wie ja, doch, eine Sache haben wir
ja
noch.
Ja, was haben wir denn noch? Ach so, ja.
Also das muss.
Es gibt, aber das hast du am Anfang schon erwähnt, dass wie das läuft. Dass es grundsätzlich einen Richtervorbehalt gibt bei der Durchsuchung.
Soll heißen?
Ich muss das Gericht anschreiben und sagen, ich möchte durchsuchen. Und das Gericht muss sagen, ja oder nein.
Genau. Übrigens, Zettel brauchen die nicht. Ne?
War aber übrigens im Tatort auch nicht so, da das auch der Staat. Aber wahrscheinlich war das Gefahrenverzug.
Genau, alles dann, wenn man keinen Richter oder keine Richterin erhält, dann macht es der Staatsanwalt, die Staatsanwältin. Klammer auf, wenn man noch eine Stunde warnen kann, ist keine Gefahr im Vollzug. Und wenn man die nicht erreichen kann, darf das auch die Polizei.
Wir machen nochmal die große Tatortanalyse. Das wird, glaube ich, super.
Ja, es gab auch mal so ein Twitter-Account, aber als Podcast quatsch auch mal, da muss ich das jede Woche gucken, habe ich schlechte Laune
sonst. Ja, Abend. Ich auch. Ich gucke das auch nicht so.
Deswegen machen wir das nicht. Wenn das jemand machen möchte, wir finden das gut, wir schicken euch keine Goldbahn. Ja, also genau, vielleicht nochmal ein Gedanken, wie wird das jetzt weiterlaufen, ne? Also bei so Kinderporno oder Porno-Verdacht machen die jetzt Folgendes, die grapschen sich jetzt alle Festplatten, alle Speicher, die man so haben kann, also Smartphones, Tablets, Laptops, USB-Sticks, Festplatten, Computer, das wird alles mitgenommen, dann wird das Ganze zum örtlichen LKA verfrachtet, wenn du ein Terrorist bist, vielleicht auch zum örtlichen BKA, da gibt's aber nur eins, also zum örtlichen Landeskriminalamt. Was machen die? Die machen Kopien von allen Dateien, die auf dieser Festplatte sind oder mal waren. Was viele Leute wissen, aber nicht alle, ist, wenn man eine Datei von der Festplatte löscht, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, die wiederherzustellen.
Was? All diese Daten.
Was? Genau, also ne, das ist aber tatsächlich ein Problem. Ne? Lädst du so Kinderpornografie runter, guckst dir es an, denkst du, ah, doch nicht so geil, löscht es, zack, wird wiedergefunden, wenn du Pech hast. Ne? Musst du sicher löschen. So, oder gleich die Festplatte irgendwie mechanisch zerstören.
Verbrennen.
Also, ja, oder einfach zerschlagen. Aber das gibt auch Leute, die das, wie auch immer. Also, entscheidend ist, die haben dann erstmal, die nehmen einfach alle Dateien, die mal gelöscht waren oder die gelöscht sind. Also alle Dateien, die sehr habhaft werden können. Und jetzt könnte man sich ja Folgendes vorstellen, auf so einer normalen Festplatte sind schnell 100.000 Bilddateien. Ne, das glaubt man nicht, aber allein so eine Windows-Installation. Jetzt sitzt irgendwo so eine arme Sau beim LKA und klickt sich durch diese Dateien und muss gucken, was sind Kinderpornos und was nicht.
Mhm.
Nee, so funktioniert das nicht. Die machen Folgendes, es gibt einen sogenannten Hashwert, muss man kurz erklären. Hashwert bedeutet, man kann jedem Bild eine Zahl zuordnen. Ja, also jedes Bild, was ihr macht, produziert eine bestimmte Zahl. So, und dann kann man mit dieser Zahl dieses Bild eindeutig identifizieren. Das ist ein Hash. Stark vereinfacht. Und dieser Hash, da macht man jetzt Folgendes. Man hat jetzt gesagt, okay, regelmäßig suchen wir nach Video- und Bilddateien. Mit Videos kann man auch so einen Hash erstellen. So, dann macht man Folgendes. Dann guckt man erstmal, was sind denn unproblematische Bilder. Also natürlich alles, was Windows installiert, alles, was Firefox installiert, alles, was Skype installiert, die ballert man erstmal alle raus. Dann sind meistens irgendwie schon mal, sag ich mal, die Hälfte oder noch mehr der Bilder weg. Die restlichen Bilder sind dann noch im Topf. Und dann machen die Folgendes. Das LKA oder die LKAs und das BKA haben jeweils eine Liste mit Hashes, also mit diesen Nummern, für Kinder- und Jugendpornografische Dateien und für sogenannte Präferenzdateien. Und für andere Pornografie, die verboten ist, seht ihr, wenn ihr nochmal reinschaut, gibt auch irgendwie also so Tierpornos und Gewaltpornos, auch alles verboten. So. Und jetzt machen die Folgendes. Jetzt überprüft der Computer jedes dieser Bilder auf den Hash und guckt, steht das Bild, ja, egal was das zeigt, ob das Oma beim 90. Geburtstag ist oder irgendein Bild aus dem Internet oder halt das Bild aus dem Internet, Kinder-, Jugend-, Gewaltpornografie, guckt auf das gleiche Hash und sucht dann alle Hashes raus, die da ist. Das heißt, das macht gar kein Mensch, sondern am Ende hat man eine Liste, da steht, da auf der Festplatte waren 1 Million Bilder, von den 1 Million Bilder waren 750.000 Bilder, die offensichtlich nicht, die halt irgendwie da drauf sind, die überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und von den 250.000 Bildern, das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber es ist gar nicht schon so viel, davon waren 10.000 Bilder Präferenz, also zeigen junge Frauen, aber nichts, was strafbar ist, aber kommen wir gleich noch dazu. 2.000 kinderpornografische Dateien und 10.000 jugendpornografische Dateien. So, keine Ahnung, oder? 2 jugendpornografische Dateien, mhm, 1 kinderpornografische Datei und 60.000 Pornodateien. So, ne? Also irgendwie solche Zahlen kommen dann raus. Und jetzt sagt er, oh, das sind große Zahlen. Tatsächlich sind das jetzt Zahlen, die nicht vollkommen aus der Erfahrung raus sind. Also es gibt nicht, also die Leute haben nicht 14 oder 5 Pornobilder auf dem Handy oder auf dem Laptop, sondern 1.000 oder 100 oder 500 oder 50.000.
Aber guckt sich das wirklich, also auch nach dieser Auswertung, nee, niemand mehr an?
Na doch, dann gibt's eine Auswertung und da gibt's dann so Übersichten. Aber, und im Urteil muss dann auch stehen, sowas. Aber im Wesentlichen, ist diese, in diesem Hash, ist eine, in dieser Datenbank ist eine Information unterlegt. Also, folgendes Bild mit dem Hash so und so, das ist die 13-jährige so und so aus Buxtehude und, in dem und dem Verfahren und da kann man nachgucken, dass man das im Zweifel beweisen kann, wenn es drauf ankommt. Mhm. So, dann gucken natürlich Menschen drauf, aber sagen wir mal so, das ist halt häufig Massengeschäft und sehr viele. Jetzt für die, die ein bisschen technisch schlauer sind, es gibt natürlich diverse Werte, diese Möglichkeit, diese Hash-Werte irgendwie zu verändern. Fühlt euch mal nicht sicher, bitte, weil das LKA weiß das auch. Ne? So, also die wissen ja auch, dass man irgendwie, wenn man ein Bild anders zuschneidet, wenn man ein Bild irgendwie dreht und was man so alles macht, die Farbe verändert, da gibt es einen anderen Hash-Wert. Die sind ja, also die sind, manchmal ist Polizei komisch, aber die sind nicht doof. Ne? So, also und da gibt's jetzt noch ein Problem, was ich kurz noch haben will, weil wenn das jetzt klar ist, ne, also wenn du jetzt in deinem unter deinem Windows-Rechner hast, C Windows oder C Nutzername Downloads, illegale Downloads, Kinderpornografie runtergeladen im März 2019 und da dann verschiedene Ordner hast, ne, dann wird's halt so ein bisschen schwierig zu sagen, wusste ich nichts von. Aber wenn du jetzt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Leute Pornografie runterladen, ohne dass sie es gar nicht merken. Eine Möglichkeit ist irgendwie eine Schadsoftware. Super schwierig zu beweisen, weil man hat ja nur diese Bilder gefunden, ne? Muss man jetzt irgendwie diskutieren mit dem Mandanten. Sag mal, was ist denn noch so auf dem Rechner? Und da guckt das LKA auch nicht standardmäßig nach. Zumindest Niedersachsen nicht. Mhm. Oder Norddeutschland nicht. Die nächste Frage ist, vielleicht hast du ja tatsächlich Pornografie runtergeladen, die legal war, aber jedes 10. Bild war halt eine 16-Jährige oder eine 13-Jährige.
Genau.
Kann man natürlich lange diskutieren. Warum fällt dir das nicht auf? Naja, vielleicht, weil du halt 20.000 Bilder runtergeladen hast. Und dir dann
und die noch nicht alle durchgeguckt hast.
Und die, ja, genau, nicht alle durch bist mit, ne? Was auch immer. Also ist ja die Frage. Die nächste Frage ist, was ist eigentlich, wenn du durch die Gegend browst im Internet, auf irgendwelchen Seiten, dann speichert ja unter Umständen dein Browser irgendwas im Cache.
Willst du jetzt sagen, vielleicht, dass wir alle Kinderpornografie auf unseren Laptops haben?
Nee, alle nicht. Aber wenn du vielleicht Pornografie konsumierst, die nicht jetzt Hochglanz ist, sondern aus irgendwelchen Amateurbereich kommen, dann kannst du das einfach nicht ausschließen. Mhm. So, das ist aber alles erstmal noch nicht festgestellt und jetzt kann auch nicht jeder sagen, oh, pass mal auf, ich habe aus Versehen 16 Kinderpornografie-Dateien verteilt per WhatsApp verschickt. Aber dieses Problem ist halt da. Man stellt erstmal nur fest, was ist da und dann geht die Arbeit erst los. Für das Gericht ist es aber eigentlich ein bisschen egal, weil die sagen, ja, Besitz hast du ja gehabt auf deiner Festplatte und los.
Genau.
Ne? Also das ist schon insgesamt hochtechnische Sache und da muss man halt, da entscheidet sich wahrscheinlich, ob man das gut verteidigt kriegt oder nicht. Aber damit ihr mal ein Gefühl habt, also es gibt nirgends, wo jetzt alle durchguckt, sondern das wird erstmal mit einer Software gemacht. Und wenn das jetzt irgendwie, wenn man irgendwo viele Dateien findet, dann ist die Diskussion halt auch relativ zügig vorbei. Dann geht es halt nur um die Frage, wie viele Jahre kriegst du dafür. Das ist ja so einer der Teile, wo Leute nachher sagen, Daniel hat so viel geredet.
Es ist okay, ich hätte das aber auch nicht erklären können. Also...
Mach mal du dein Ref, da bringen wir das alles bei.
Ich mache gerade was ganz anderes Wichtiges. Also von daher, ja, schöne Doktorarbeit schreiben. Genau.
Kann sie endlich operieren.
Fazit zu Herrn M. Wir haben ja da eben schon drüber gesprochen und wie gesagt, wir sagen nicht unbewusst, Herr M. Diese ganze Berichterstattung ist so semi-sinnvoll und semi-gut für Herrn M. Wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Ob da was dran ist oder nicht und wie viel da dran ist und wie viel nicht. Und vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück und erörtern das nochmal.
Sicherlich. Vielleicht noch als mein Fazit, arme Sau, lass den noch in Ruhe. Der wird verurteilt oder nicht und dann könnt ihr immer noch sagen, ist ein guter Mensch oder nicht.
Und wie ich vorhin sagte, auch wenn er nicht verurteilt wird, das ist halt ein scheiß Vorwurf. Da sagen auch mal viele, oh, vielleicht bleibt dann doch noch was dran hängen.
Ja, so oder so ist der sozialwirtschaftlich geputzt, wenn das fertig ist.
Ja, also
der verliert das sieht 99% seiner Freundin und seiner Geschäftspartner.
Genau, also das sieht man ja auch bei Kachelmann. Der ist ja nie wieder so erfolgreich geworden wie vorher.
Wollen wir mal kurz Kachelmann-Meta.de? Ich finde die super.
Nein, wir wollen das nicht. Das ist kein cooler Typ.
Kachelmann-Wetter. Sehr gute Wetter. Retweete uns, Jörg.
Kachelmann. Nein.
Sitzen uns. Ja, Kachelmann, retweete uns.
Wir kommen jetzt zum Strafrecht-Move der Folge.
Kachelmann.
Es fehlt immer noch der Jingle. Hör jetzt bitte auf mit dem Kachelmann-Wetter.
Ob der bei uns Werbung schalten will?
Dann bin ich raus aus diesem Podcast. So, bitte ein bisschen Konzentration.
Jawohl.
Wir kommen jetzt zum
Strafrecht. Wir sind erst bei 1 Stunde 9 Minuten. Wir haben noch mindestens 40.
Wir kommen jetzt zum Strafrechtsmove der Folge. Ich habe ihn gefunden und ich fand ihn tatsächlich sehr witzig. Worum geht's? Es geht...
Orange is the New Black auf Deutsch, darum geht's.
Genau, also es ging darum, ein lesbisches Paar war gemeinsam in Haft. Ich glaube, die waren sogar verheiratet. Ja. Warum ist nicht relevant?
Nicht gegeben.
Eine der Frauen ist aber vor der anderen entlassen worden. Kannst du jetzt dich mal konzentrieren, bitte?
Nein.
Gut, ich verstehe, wenn die Leute an dieser Stelle abschalten, aber es ist so schön. Also, eine der Frauen ist vor der anderen entlassen worden, fand es halt nicht so geil, alleine draußen zu leben. Und hat dann gedacht, war im Gefängnis ja doch nicht so schlecht, gehe ich doch mal wieder zurück. Und hat dann einen Raub begangen. Ich meine, sie hat ein Handy mittels Pfefferspray sich erlangt.
Ja.
Und wurde auch zunächst deshalb verurteilt, wegen eines Raubes. Aber dann hat sie sich überlegt, scheint eine sehr wankelmütige Person zu sein. Ist doch nicht so geil. Ich gehe mal in Revision.
Hat sie das wirklich?
Ja, es gab eine Revision.
Ja, aber hier, die Frage ist, ob sie das gemacht
nein,
hat
oder die Verteidigung. Sie hat das, soweit ich das gelesen habe. Also, das ist alles ein bisschen absurd. Genau. Und der BGH ist dann zum BGH gegangen und der BGH hat tatsächlich gesagt, nee, das so nicht. Weil das Problem ist tatsächlich ein bisschen die Straftat, die sie sich ausgesucht hat. Wir haben ja in der letzten Folge schon über das Thema Vorsatz gesprochen und werden das sicher in einer anderen Folge noch etwas ausführlicher besprechen. Aber das Problem beim Raub beispielsweise
den Vorsatz haben wir uns zumindest genommen.
Genau.
Der war voll gut.
Also das Problem beim Raub oder auch beim Diebstahl ist, ich brauche nicht nur einen normalen Vorsatz, wie wir ihn letzte Folge erläutert haben, sondern ich brauche eine sogenannte Zueignungsabsicht. Daniel, erklär doch mal, was eine Zueignungsabsicht ist.
Ich will das haben, verdammte Axt, und deswegen mache ich das. Also das ist Zueignungsabsicht, ich sprühe jemanden mit Pfefferspray ins Gesicht, um ihm sein Galaxy S7 wegzunehmen. Und das will ich auch behalten, das S7. Ich sprühe den nicht ins Gesicht, weil ich ins Gefängnis will, sondern weil ich dieses Handy haben will.
Genau, und da ist das Problem, dass sie nämlich ins Gefängnis wollte, primär, und deswegen keine Zueignungsabsicht vorhanden war. Und tatsächlich scheint das wohl relativ häufig vorzukommen, weil diese ständige BGH-Rechtsprechung, dass das Ziel der Inhaftierung kein Ziel ist, mit dem ich eine Zueignungsabsicht begründen kann. Grundsätzlich ist tatsächlich entscheidend, ob der oder die Angeklagte wollte, dass der Gegenstand zurückkommt zum Opfer. Aber selbst wenn das nicht so war, darf trotzdem diese Erlangung eines Gegenstandes darf nicht Nebenzweck sein, sondern es muss schon Hauptziel sein, dass ich das haben möchte. Und nicht Hauptziel, dass ich wieder ins Gefängnis möchte. Dann ist liegt keine Zueignungsabsicht vor und dann kann ich auch nicht deswegen verurteilt werden.
Ich hatte meine 50 Cent für, ne? Also die eine Sache ist, ich verstehe noch nicht ganz, was am Ende so passiert ist, weil, also entweder hat sie das ja durchgezogen oder abgebrochen. Ich hatte das erst so verstanden, dass sie immer noch ins Gefängnis wollte, aber dann jemand anders, im Zweifel der Verteidiger, der ist ja nicht dran gebunden, ne, der kannst du trotzdem Revision einlegen, die Revision eingelegt hat. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, sie hat nämlich 4 Jahre, 8 Monate bekommen.
Ich fand sie wahrscheinlich einfach nicht so cool.
Vielleicht war es auch einfach so, scheiße, aber meine Frau wird doch in 1,5 Jahren entlassen. Dann haben wir ja wieder das Problem.
Genau.
Dann brauchen wir wieder einen mit dem Samsung Galaxy S9 dann. Ja, also vielleicht hätte man, aber wenn man das will, hätte hier Schnauze halten geholfen. Also wie immer im Strafrecht ja. Schnauze halten.
Ja, hilft. Oder man sollte sich halt nicht so eine Tat aussuchen, die noch Vorsatzproblematik hat.
Ja, das da muss ja wieder ein Rechtsanwalt für oder Rechtsanwältin für fragen oder so. Die entscheidende.
Welche Straftat sollte ich am klügsten begehen?
Ja, genau. Herzlich willkommen zum Online-Kurs. Wie kommen Sie in den Knast? Na, die Antwort ist übrigens Schwarzfahren, ne? Also wer das meint, wer ja. wirklich in den Knast.
Aber da muss ja auch erstmal eine gewisse Dauer.
Musst du nach Hannover fahren, da wird jeden Tag kontrolliert, da kriegst du irgendwann Beschleunigungsverfahren. Alles nicht so einfach. Aber entscheidend ist ja, finde ich, also wenn sie die Schnauze gehalten hätte, dann hätte sie wäre nie rausgekommen. Dass sie die Absicht nicht hatte und dann wäre nach dem äußeren Blick gewesen.
Dann hätte sie vielleicht auch noch mehr als 4 Jahre bekommen.
Sprüh. Aber 4 Jahre, 8 Monate, also ich gehe davon aus, die ist auch einschlägig vorbestraft worden für so eine Nummer. Ja, und nur die Überlegung, also sie wird jetzt nicht für Raub bestraft, jetzt sagen wahrscheinlich ganz viele Leute, oh Gott, oder weiß ich nicht, sagen vielleicht einige Leute, das kann doch nicht sein, jetzt wird die nicht verurteilt, doch wird sie ja. Jetzt geht das Ganze zurück zum Landgericht, das Landgericht wird jetzt feststellen, okay, keine Zueignungsabsicht, war es nämlich nicht so. Was ist es, aber es ist auf jeden Fall eine gefährliche Körperverletzung, weil mit einer gefährlichen Sache, Stichwort Pfefferspray, jemanden Körper verletzt, ne, so. Und die Frage ist ja, wie das mit diesem Handy ist, ob das noch eine Wegnahme ist, also Diebstahl oder was das ist, ne.
Also, aber so ganz Zueignungsabsicht.
Ja.
Nötigung. Gut, aber vielleicht kommt sie dann mit einer geringeren Strafe raus und hat letztlich ihr Ziel auch erreicht.
Oder rein. Vielleicht kommt sie jetzt auch mit der Grinne und es passt dann. Und dann geht sie zusammen wieder raus. Oh, Orange Zero Black mäßig. Ich habe die letzte Staffel noch nicht geguckt, freut mich nicht. Ja, das wäre, würde ich, den, also ne, wo die Liebe hinfällt. Aber ja, das ist natürlich nicht so. Ist ja die Frage, ob dürfen Ehepartner eigentlich gemeinsame Zelle und so haben?
Ich weiß nicht, ob sie das hatten. So
früher gab es das Problem nicht. Genau, weil früher gab es das Problem nicht, das habe ich vorher schon gesagt, weil die Leute nicht verheiratet waren. Weil es einfach die rechtliche Möglichkeit nicht gab. Heute gibt's ja die Möglichkeit, Schutz der Ehe im Knast.
So genau ist der Fall nicht da.
Illegal im Knast hört und verheiratet ist und nicht in einer Zelle schlafen darf. Ich hätte Lust, das mal bis zum Bundesverfassungsgericht durchzukämpfen. Wir können uns einigen. Laura schreibt die Texte mit, die macht das. Warum sagst du nein? Würdest du nicht für homosexuelle Pärchen im Knast kämpfen?
Doch schon, würde ich auch. Gut. Ich würde aber auch für heterosexuelle Pärchen im Knast kämpfen, aber da passiert das halt nicht.
Ja, da Stichwort Langzeitbesuch. Wir können einfach mal über Knast reden. Das machen wir erst, wenn du ein bisschen Erfahrung da hast.
Wenn ich mal war, oder
wie? Du kannst ein Praktikum bei mir machen, nehme ich dich mit. Oder ich lasse, so.
So, genau.
Feedback.
Damit sind wir am Ende und kommen noch kurz zum Feedback. Und da muss ich tatsächlich direkt erstmal Asche auf mein Haupt und so. Ich war schlecht zu Asche verstehen. Auf mein Mikro. Also was heißt schlecht? Es war ein leichtes Rauschen und man hat es sehr gemerkt, weil Daniels Ton dann doch sehr gut war. Und glaubt mir, niemand hat sich so sehr geärgert wie ich darüber. Heute dürfte es
Wir reden über so Folge 1 übrigens.
Weil ich das Mikro, die Einstellung geändert habe. Und es dürfte
Sie
alles
Sie benutzt nicht mehr das 5-Euro-Headset, was sie auch im Kopf trägt.
Nee, das interne Mikro des Laptops habe ich benutzt tatsächlich.
Ah, ne, dafür war es aber gar nicht so schlecht.
Ja, ja, das stimmt. Aber
dafür, dass kein Apple ist.
Ein sehr schönes Gerät. Genau, ansonsten habe ich trotz des Rauschens habe ich von, glaube ich, 2 Personen gehört, wir hatten sehr schöne Podcast-Stimmen, dafür möchte ich mich sehr bedanken. Das klingt sehr schön.
Danke, es ist uns unerklärlich, ne, aber
und ja, insgesamt
lange dran geübt.
Auch wieder viel positives Feedback bekommen.
Das ist richtig. Es fangen jetzt auch die ersten Leute, die man nicht so wirklich kennt, an den Podcast zu hören und zu erzählen, dass sie das gar nicht schlecht fanden. Das freut mich. Wir haben noch einen Nachtrag, den ich als Feedback.
Also Daniel hat einen Nachtrag.
Der ist ja mich rangetragen worden. Also, nein, folgendes. Ich habe das letztes Mal nur einmal geschrieben. Wir hatten über den Mord und Totschlag letztes Mal gesprochen. Und wir hatten das an einer Stelle ganz kurz erwähnt. Interessant ist noch, dass diese Konstruktion, was Mord und was Totschlag ist, in der konkreten Konstellation, wie es jetzt im Gesetz steht, tatsächlich ein Gesetz ist, was von den Nazis da reingeschrieben wurde und seitdem nicht mehr richtig angefasst wurde.
Wie häufig, so. Wie viele Dinge. Stichwort
200. Genau. Warum wird das nicht angefasst? Genau, das ist noch eine andere Debatte, aber genau, also wie an vielen Stellen und im Wesentlichen wird das halt seit 70 Jahren nicht mehr angefasst, weil die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sagt, wir schaffen Mord nicht ab. Ihr habt aber, wenn ihr euch das nochmal hört, unsere Folge 1, wenn ihr es nicht gemacht habt, macht's mal, ja gesehen, dass das an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen seltsam ist. Deswegen wäre es vielleicht mal richtig geil, so das ordentlich zu machen. Aber das scheitert halt an den Unionsfraktionen.
Es gibt immer wieder Kommissionen, die sich das angucken, aber dann passiert nichts.
Genau, zuletzt unter Justizminister Maas.
Genau.
Jetzt, wenn ihr jetzt nur bis das Maas Außenminister ist und dann wisst ihr, wie lange später her ist. Aber das ist nochmal so ein Nachtrag. Also der Erfinder des Mordes in der jetzigen Konstellation, auch mit der Sprache, ist das total verunglückt. Das waren die Nazis und da steckt auch ein ganz anderes Bild an Strafbarkeit hinter, was aber hier sprengen würde. Ansonsten müssen wir uns, glaube ich, noch bedanken und einen Aufruf starten.
Genau. Bei wem müssen wir uns bedanken jetzt konkret? Also bei allen, die uns zugehört haben. Bei Nicole. Bedanken wir uns wie immer für die Bilder, die sie gemacht hat. Vielleicht habt ihr sie gesehen.
Und bei unserem, genau, und bei unserem Chief of International and all the other technical stuff.
Ach so, müssen wir uns jedes Mal bei Stefan bedanken?
Ich möchte das.
Okay. Also, danke schön.
Ja, aber
wenn
mal,
wir das nicht tun, dann legt er einfach unsere Seite flach.
Genau, dann macht er einfach Klick und dann können wir uns nie wieder bedanken. Also nein, an alle, die uns geholfen haben, es gibt auch Dank an alle, die uns Feedback geben. Und der Aufruf, hört uns, bewertet uns bei iTunes und empfiehlt uns
gerne
auch
Fragen Freunde. Oder Themen.
Genau.
Wir haben jetzt diesmal noch keine neuen Themen, aber wir werden uns mit was einfallen.
Genau. Und wir hören uns ungefähr in 2 Wochen.
Genau. Das war's.
Schickt uns Goldbahn und bewertet uns bei iTunes. Ciao.
Tschüss.